bin ganz sicher, wir brauchen ein Gesetz zur Stärkung der Apotheken. Und das wird am Ende nur zustande kommen, wenn irgendwas durchs Kabinett geht und wenn wir im Parlament die Möglichkeit haben, dann auch damit umzugehen und was dann hoffentlich auch Stärkendes draus zu machen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und heute spreche ich mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut, SPD-Gesundheitspolitiker und in seiner Fraktion als Berichterstatter unter anderem zuständig für die Apotheken. Herzlich willkommen, Herr Heidenblut.
Guten Tag, Herr Müller.
Wir sprechen selbstverständlich über das Apothekenreformgesetz. Gerade in dieser Woche hat das Vorhaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja einen erheblichen Dämpfer erfahren. Und zwar hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen sogenannten Leitungsvorbehalt eingelegt, also mit anderen Worten ein Veto. Konkret stört sich das Ressort von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger an der Idee der Apotheke ohne Apotheker. Und da frage ich Sie, Herr Heidenblut, was halten Sie davon, von dem Vorgang?
Naja, also zunächst mal ist der Vorgang ja nicht so ungewöhnlich. Die verschiedenen Ressorts kriegen ja deswegen auch den Entwurf vorab. Und deswegen ist ja auch noch bisher keine Kabinettsbefassung erfolgt, um sozusagen ihre Einwände geltend zu machen. Und da ich persönlich ja auch sehr skeptisch bin, was die Frage Apotheker ohne Apothekerinnen und Apotheker angeht, wundert es mich jetzt nicht, dass das auch innerhalb der Regierung noch diskutiert wird. Schauen wir mal. Also ich hoffe, dass man da vielleicht dann insgesamt noch zu einer anderen Sichtweise kommt.
Ja, Sie haben das ja an anderer Stelle auch schon mehrfach betont, dass Sie da kein Fan von dieser Idee sind. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden außerhalb des BMG, der ein Fan davon wäre. Die Argumente sind ja auch zahlreich, liegen auf dem Tisch, sind auch einigermaßen gravierend bis hin zu verfassungsrechtlichen Bedenken. Warum gelingt es eigentlich niemandem, Ihrem Parteifreund Lauterbach davon zu überzeugen, dass das einfach mal eine schlechte Idee war?
Naja, das wissen wir ja noch nicht. Wir haben ja noch keinen Kabinettsentwurf. Ne? Also unabhängig von der Frage, wer da welche Vorbehalte einlegt, entscheidend ist ja erstmal, was beim Kabinettsentwurf dann am Ende tatsächlich vorgelegt wird. Erst das geht ja dann wirklich ins Parlament. Und ich hoffe durchaus noch, dass es zwischen dem, was wir als Referentenentwurf bisher kennen und dem, was wir vielleicht dann Ende August als Kabinettsentwurf kennen werden, vielleicht ja auch erst dann im September, dass da durchaus noch einige Veränderungen passiert sind.
Also höre ich das richtig raus, Sie glauben noch nicht so ganz daran, dass das am kommenden Mittwoch dann im Kabinett ist und da besprochen wird, jetzt gerade im Blick dieser neuen Entwicklung mit dem Forschungsministerium?
Also kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Ich bin ja nicht Teil der Regierung und wie das Regierungsverfahren in solchen Fällen ist und wie da konkret mit umgehen, weiß ich nicht. Bisher ist für mich der Stand, es soll in der nächsten Woche im Kabinett sein. Ich habe das aber auch schon mal im Juli gehört und vor dem Hintergrund bin ich immer vorsichtig damit, da konkrete Aussagen zu treffen, zumal ich nicht derjenige bin, der das Heft des Handelns in der Hand hat.
Absolut klar. Erlauben Sie trotzdem vielleicht noch eine Frage dazu. Wenn man jetzt sieht, dass sich das Justizministerium mit der Rechtsprüfung, man will nicht sagen schwer getan hat, aber zumindest sich nicht hat drängeln lassen wollen, wenn man dann hört, dass Finanzminister Lindner gesagt hat, er kann sich das nicht vorstellen, das wird es mit ihm nicht geben. Apotheken und Apotheker aus der FDP-Bundestagsfraktion kamen ja ähnliche Signale. Glauben Sie, dass diese Apotheke Light im Kabinettsentwurf noch drinstehen wird?
Also bei Gesetzen über Glauben zu reden, ist immer so eine Sache. Ich persönlich hoffe, dass sie nicht mehr drinstehen wird, aber weiß halt auch nicht genau. Also ich habe schon bei vielen Gesetzen auch im Vorfeld Stellungnahmen von anderen Ministerien gehört. Am Ende waren trotzdem bestimmte Aspekte in den Gesetzen drin und wir haben uns dann im parlamentarischen Verfahren drum gekümmert. Also ich würde da jetzt wenig Prognosen abgeben. Ich wäre auf jeden Fall froh, weil ich bin ganz sicher, wir brauchen ein Gesetz zur Stärkung der Apotheken. Und das wird am Ende nur zustande kommen, wenn irgendwas durchs Kabinett geht und wenn wir im Parlament die Möglichkeit haben, dann auch damit umzugehen und was dann hoffentlich auch Stärkendes draus zu machen. Insofern hoffe ich, dass egal, was da jetzt noch passiert, das Gesetz doch endlich irgendwann das Kabinett passiert und wir dann sozusagen ran können und dann auch was Gutes für die Apothekerinnen und Apotheker vorlegen. Weil ich glaube, so wie es jetzt ist, darf es auch nicht weitergehen. Denn das sehen wir ja. Also es wird ja nichts ändern am Sterben der Apotheke.
Ja, okay, dann nehmen wir mal diese gedankliche Abkürzung und nehmen einfach mal an, es kommt jetzt doch in den Entwurf, diese Regelung. Wie ist denn da die Stimmung bei Ihnen in der Fraktion? Ihre Fraktionsvize Dagmar Schmidt hat ja die Abgeordneten alle angeschrieben, explizit wegen der Apothekenreform. Wie haben Sie das gelesen? Eher als Unterstützung und Einschwören auf die Linie von Minister Lauterbach oder doch eher als Ankündigung, dass mit dem Gesetz noch sehr viel passieren wird im Bundestag?
Also ich habe zum einen das so gelesen, dass es eine deutliche Erklärung war für viele Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, wer wüsste besser als Sie, wie kompliziert die Honorar- und all diese Strukturfragen sind? Das muss man ja erstmal aufdröseln, damit auch diejenigen, die angesprochen wissen, wissen, wo danach gefragt wird. Es ist schon eine klare Unterstützung in der Linie, die ich auch teile, bezogen darauf, dass wir etwas verbessern müssen. Es ist aber nicht, und so habe ich es auch nicht gelesen, eine definitive Festlegung auf die einzelnen Punkte, sondern die wurden durchaus ja angerissen, erklärt, warum diese Idee so gewählt wurde, aber auch deutlich gemacht, dass wir im Gespräch mit allen Beteiligten schauen werden, was von den Ideen tatsächlich dann umgesetzt werden kann. Aber die Grundidee, etwas zu tun für die Apotheken vor Ort, die wird sicherlich geteilt. Wie das dann am Ende genau aussieht, das muss man dann sehen. Und innerhalb der Fraktion, auch innerhalb unserer Arbeitsgruppe, besprechen wir das Gesetz, wenn es als Kabinettsentwurf definitiv vorliegt. Weil es macht ja auch wenig Sinn, sich streitig auseinanderzusetzen, also auch innerhalb der Fraktion, über Punkte, die im Zweifel nicht mal ins Gesetz kommen.
Ja.
Und vor dem Hintergrund fand ich den Brief auch eine wichtige erklärende Funktion. Weil es ja auch ein klares Auftreten der Apotheken gibt, das sich ja an alle Fraktionsmitglieder richtet. Und da ist es ja hilfreich, wenn die Kolleginnen und Kollegen wenigstens ein bisschen zum Hintergrund informiert sind.
Würden Sie denn vermuten, dass in Ihrer Fraktion im Bundestag dieser Passus noch gestrichen werden könnte, sollte er nun doch im Kabinettsbeschluss stehen? Also bekommen Sie da innerhalb der SPD eine Mehrheit für?
Wie gesagt, wir haben das bisher noch nicht diskutiert.
Ja, aber ich möchte mal ein bisschen spekulieren mit Ihnen.
Ja, ich spekuliere aber höchst ungern. Die Argumente, finde ich, liegen auf dem Tisch, warum das keine sinnvolle Lösung ist. Und am Ende werden wir, denke ich, zusammen mit den Koalitionspartnern einen Weg finden. Da ist ja auch nicht nur die SPD-Fraktion gefragt. Also insofern.
Im Gegenteil, die FDP hat ja schon klar gesagt, sie macht das nicht mit eigentlich, ne? Und die Grünen sind, ja, glaube ich, da eher verhalten.
Ja, schauen wir mal. Ich habe schon häufig gehört, dass Dinge nicht mitgemacht werden.
Ja.
Und dann passiert anderes. Also das warten wir mal ab. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in den Verhandlungen zu vernünftigen und guten Lösungen kommen. Und bisher war es zumindest so, dass ich als zuständiger Berichterstatter auch dann die Rückendeckung bekommen habe.
Mhm. Sie waren ja just in dieser Woche zu Besuch in der Apotheke von Abda-Präsidentin Gabriele Oberwiening. Was hat Sie denn dort überzeugt, dass es tatsächlich immer Apothekerinnen und Apotheker vor Ort benötigt?
Also ich gebe zu, der Besuch wäre für die reine Überzeugung dessen nicht zwingend nötig gewesen, weil ich war ja auch vorher schon überzeugt, dass das zwingend erforderlich ist. Aber in der Apotheke wurde nochmal sehr deutlich, wie viele sehr unterschiedliche Anforderungen, Anfragen kommen und wie wichtig ein Team ist, das aus unterschiedlichen Professionen besteht, wozu zwingend natürlich die Apothekerinnen und Apotheker gehören, weil sonst einfach für die Patientinnen und Patienten auch im Interesse der Sicherheit der Patientinnen und Patienten nicht die Leistung erbracht werden kann, die eine Apotheke erbringen muss und die auch von den Patientinnen und Patienten aus meiner Sicht, also das, was ich da jetzt auch wieder mitbekommen habe, erwartet wird. Und es ist auch da wieder sehr deutlich geworden. Aber für mich war eigentlich schon immer klar, dass die Apotheke ohne Apothekerin, ohne Apotheker dann nicht mehr die Apotheke ist, die wir unter Qualitätsgesichtspunkten wirklich haben wollen.
Das Apothekenreformgesetz hat ja noch eine andere Säule. Da geht es letztendlich um die Umverteilung beim Honorar. Sind Sie davon ein Fan?
Also ich wäre ein Fan davon, wenn mir jemand vorrechnen würde, dass das funktioniert. Weil die Grundidee zu sagen, wir müssen gerade Apotheken in schwierigen Lagen, also sehr häufig Apotheken im ländlichen Raum, aber häufig werden auch Apotheken in schwierigen städtischen Lagen dann vergessen, denen müssen wir eine Stärkung geben. Und wenn die Grundidee, die der Minister dahinter hat, nämlich dass dieses Umswitchen genau diese Stärkung bewirken kann, dann würde ich mich dem nicht verschließen. Bisher habe ich das allerdings noch nicht vorgerechnet gekriegt.
Ja, im Gegenteil, Sie haben es ja, andersrum, oder? Sie hatten ja von Frau Oberwiening die Bilanzen gesehen und hat Sie das eher nachdenklich gestimmt, was diese Hochpreiserproblematik angeht insbesondere?
Ja, also wie gesagt, die bisherigen Berechnungen, die ich kenne, die sind im Wesentlichen halt die Berechnungen von der Apothekenseite, sprechen weder bei Landapotheken noch sozusagen bei anderen dafür, dass das ein wirklich tragfähiges Konstrukt für die Erreichung dieses Zieles ist. Aber da warte ich natürlich auch ab. Ich meine, das hat sich ja jemand überlegt und ich hoffe auch gründlich überlegt. Und da wird es ja auch Zahlen anderer Art zu geben. Und dann muss man sich anschauen, wie die Wirkung tatsächlich erfolgen kann. Aber ganz unabhängig davon, ob das funktioniert, glaube ich, als alleinige Maßnahme würde es so oder so nicht reichen. Ich bin ja immer auch jemand, der sagt, wir brauchen nicht nur eine Umschichtung, sondern wir brauchen mehr Geld. Ob die Umschichtung auch wirksam werden kann an bestimmten Stellen, das, wie gesagt, würde ich noch weitere Recherchen überlassen wollen.
Das wird die Apothekerschaft sicherlich gerne hören, dass sie sagen, es muss mehr Geld ins System. Die Frage ist nur, wer sagt es den Herren Lauterbach und Lindner?
Naja, das, also zunächst mal entscheidet das Parlament am Ende, was wir mit dem Gesetz machen. Und wir müssen auch als Parlament uns dann Gedanken machen. Und ich höre ja auch von anderen Koalitionspartnern, dass sie der Ansicht sind, es muss mehr Geld rein, wo wir das Geld herbekommen. Und da muss man Lösungen zu finden. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht abschließend sagen. Mhm. Aber entscheiden werden das am Ende, davon gehe ich zumindest aus, nicht Herr Lauterbach und Herr Lindner, sondern wie bei allen Gesetzen der Gesetzgeber, also das Parlament, also meine Kolleginnen und Kollegen und ich. Und wenn wir uns einig sind, dass das nötig ist, dann müssen wir sehen, wie wir das finanziell gewuppt kriegen. Das gilt ja für andere, das gilt ja nicht nur bei den Apothekern. Wir wissen das ja auch bei der Krankenhausreform und bei vielen anderen Dingen, dass es mit dem Geld, was da ist, wahrscheinlich nicht so ohne weiteres funktioniert.
Ja, das ist das Problem, dass jeder Euro halt nur einmal ausgegeben wird. Sie hatten selbst mal eine Grundpauschale für jede Apotheke ins Spiel gebracht. Wie könnte das aussehen? Und vielleicht haben Sie ja auch schon eine Idee, wie das finanziert werden könnte.
Naja, also die Grundpauschale ist ja erstmal nur eine andere Art der Honorarverteilung. Die wäre ja theoretisch auch durch eine schlichte Umschichtung zu finanzieren. Ich lasse jetzt mal, deswegen habe ich mir zugegebenermaßen über die Frage, wie die finanziert werden kann, noch keine großen Gedanken gemacht.
Okay, also Fixum runter und dafür pauschal eine für jede Apotheke einen Betrag X zum Beispiel.
Ja, aber ich will jetzt nicht, dass Sie sagen, das ist mein Vorschlag, sondern das wäre auch ein denkbarer Weg. Also ob ich eine Grundpauschale einführe oder nicht, hat auch noch nichts damit zu tun, ob ich mehr Geld ins System gebe. Auch das könnte ich aus dem System heraus machen.
Ja, okay.
Aber das würde aus meiner Sicht eher als die Umschichtung, also die Umschichtung jetzt von den 3% zum Fixum, zu einer tatsächlichen Stärkung der Apotheken in schwierigen Bereichen führen, weil das eine Pauschale wäre, die eben jede Apotheke dann bekommt, so eine Art Sicherstellungspauschale. Im Grunde gehen wir ja bei den Kliniken einen ähnlichen Weg, die aber sicherstellt, dass die Apotheke, auch wenn das mit dem Verkauf oder mit der anderen Umschichtung oder mit dem Mehr, was wir ins andere System geben, nicht ausreicht, die Apotheke stabilisieren könnte. Also die Grundpauschale ist eigentlich von mir die Idee zu sagen, wie können wir denn sicherstellen, dass wirklich überall da, wo man das möchte, auch eine Apotheke erhalten bleibt? Und das ist, glaube ich, mit kaum einem anderen Modell wirksam sicherzustellen. Weil selbst wenn Sie mehr Geld ins jetzige System geben, verzögern Sie möglicherweise lediglich die Reduzierung. Aber Sie werden am Ende gerade die Apotheken in sehr schwierigen Bereichen auch damit nicht stabilisieren können, wäre mein persönlicher Tipp.
Teile der Apothekerschaft sagt, lieber gar kein Gesetz als dieses Gesetz. Teilen Sie diese Auffassung oder wäre es schlimmer, wenn gar nichts passiert?
Also finde ich persönlich gefährlich, solch eine Einstellung. Ich, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, glaube, wir brauchen ein Gesetz, um zu stärken, weil wenn wir kein Gesetz machen, wird die Entwicklung ungebremst weitergehen. Es mag Teile der Apothekerschaft geben, die möglicherweise auch in der jetzigen Entwicklung keine Risiken für sich sehen. Wir wissen ja, dass es bestimmte Apotheken gibt, die hohe Risiken haben, andere vielleicht nicht ganz so hohe, die das dann als einen besseren Weg ansehen. Ich würde mal sagen, die Alternative ist, ein Gesetz zu machen, das wirklich den Effekt erfüllt, den wir uns vorstellen. Und das ist besser, als kein Gesetz zu machen.
Ich glaube, das würden auch die Teile der Apothekerschaft unterschreiben, die ich gerade zitiert habe. Wie würden Sie sagen, ist der Austausch mit den anderen Fraktionen in der Ampel zu den Apothekerthemen?
Also ich gehe davon aus, dass er wie bei anderen Themen auch vernünftig und gut sein wird. Es ist immer so, dass wir da uns austauschen und miteinander sprechen und natürlich unterschiedliche Sichtweisen haben. Die würde ich jetzt auch noch nicht diskutieren wollen. Das ist ja eine Frage der Verhandlungen miteinander. Aber dass wir miteinander das vernünftig besprechen können, davon gehe ich aus. Das ist bisher doch bei jedem Gesetz am Ende der Fall gewesen.
Dann warten wir gespannt darauf, ob und wann und was zu Ihnen in den Bundestag kommt vom Apothekenreformgesetz. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal sehr herzlich für das Gespräch und ja, bin dann gespannt, wenn wir das nächste Mal drüber sprechen können.
Alles klar. Danke Ihnen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.